den Fall habe ich hier, hole ich diese Rolle und schneide einfach Riesenstücke ab.
Der Fall, für den sich Milan Mihajlovic hier mit Hilfe einer etwa 2 Meter breiten Rolle Leinwand rüstet, tritt in der Regel nachts ein. Nachts, wenn er allein ist in seinem Atelier im Münchner Osten.
Und dann merke ich immer, wie das so anrollt. Das ist tatsächlich wie so anrollen. Das ist schwierig zu beschreiben. Also bei mir geht es so, ich spüre so eine Energie, eine ähnlich einer inneren Unruhe. Aber das ist keine unangenehme Unruhe. Das ist nicht so, dass ich jetzt hier wie Tiger im Käfig auf und ab gehe. Manchmal mache ich das auch. Aber das ist eine gute, ein Vorbote. Jetzt muss ich arbeiten.
Milan Mihajlovic sagt, er wisse dann sehr genau, welche Farben er brauche. Oft träumt er seine Bilder, hat die Komposition genau im Kopf und dann keine Zeit zu verlieren. Die Leinwand spannt er in solchen Fällen nicht erst auf Keilrahmen, sondern legt sie direkt auf den Boden und malt drauf los.
Und dann passiert's einfach. Da muss ich nicht viel überlegen, mit welcher Farbe fange ich an. Es ist mir irgendwie klar, mit welcher Farbe ich anfange.
Erstmal Acrylfarben, weil die schnell trocknen.
Und dann kann ich, wenn es mir nicht gefällt, kann ich rübergehen. Und dann, wenn es gut ist, dann gehe ich mit Ölfarbe. Das sind die ganzen Tuben hier und überall. Hier sind sie da.
Wenn diese Unruhe, diese Energie kommt, dann weiß der 70-Jährige, dass es läuft. Dass es läuft, bis sich Cindy Schott in diesem Zustand findet, muss sie sich überwinden.
Also, bei mir ist, wenn ich die Friedenheimer Straße hoch jogge, ist so der, oh mein Gott, was tue ich mir hier an? Weil ich ja früh um 5.30 Uhr starte und der Flow kommt dann erst im Westpark, so wenn du unten an dem tibetanischen Haus bist und dann halt dieses ganze Grün siehst.
Bis dahin, bis zum Gefühl, dass es läuft, aber ist es für die Joggerin an diesem Samstag noch ein weiter Weg. Um genau zu sein, ein mehr als 2 Kilometer langer Weg. Dazu ein Schweinehund, der überwunden werden muss, Laufschuhe, die angezogen werden müssen, eine Fitness-App, die gestartet und ein Ziel, das gesteckt werden muss.
Heute geht's Richtung Westpark. Und ja, mal schauen, wie weit ich komme. Aber mein Ziel ist es eigentlich, auf 10 Kilometer mindestens zu kommen. Deswegen denke ich mal bis zur Bavaria und wieder zurück.
Wie viele Kilometer es am Ende werden, das ist der 45-Jährigen nicht wichtig, wie sie sagt. Sie trainiert hier im Münchner Westpark weder auf einen Halbmarathon, noch hat sie anderweitig sportliche Hochleistungsziele. Ihr geht es nicht darum, welche Kilometerzahl am Ende des Laufs auf ihrer Fitness-App angezeigt wird. Ihr geht es um ein bestimmtes Gefühl. Einen Zustand, den sie, wie sie sagt, nur beim Laufen und beim Wandern so schnell erlebt.
Also du hast dann gar keine Gedanken mehr, weil du einfach nur deine Schritte, also deine Bewegung, die gleichmäßig ist, weil die hast du dann, also ich denke dann eigentlich gar nichts mehr. Und es ist befreiend.
Begonnen mit dem Laufen hat sie in der Corona-Zeit. Es sei ihre Auszeit gewesen, um Kraft zu tanken für Kind, Job, Haushalt, erzählt Cindy Schott. Die Pandemie ist vorbei. Die Auszeit hat sie beibehalten. Als Pause vom Alltag. Nach dem Motto: Laufschuhe an, Hirn aus, Alltag weg. Milan Mihajlovic dagegen braucht den Flow nicht zum Abschalten, sondern um seinem Beruf nachzugehen. Und zwar durchaus erfolgreich. Seine Bilder stellt er inzwischen beispielsweise in der Pinakothek der Moderne in München aus. Ursprünglich hat er in den 70er Jahren im damaligen Jugoslawien Sonderpädagogik studiert. Seine Leidenschaft aber galt immer der Malerei, wie er erzählt. Eine Leidenschaft, die sich nicht auf Knopfdruck herstellen lässt. Und schon gar nicht, wenn eine Journalistin daneben sitzt.
Wenn ich jetzt mich zwingen würde zu malen, das wird nichts. Ein gutes Beispiel ist, dass ich in so Phasen, wo es nicht läuft, früher, jetzt nicht mehr, wo ich denke mir, okay, such dir ein Bild von dir im Atelier, was dir am besten gefällt und mach's nochmal. Das kann ich nicht. da erwische ich Farbton nicht. Oder, obwohl ich ganz genau weiß, welche Farben ich gemischt habe. Ich liebe das Farben zu mischen. Und da bin ich fahrig, da bin ich schnell, da bin ich nervös. Ja, jetzt muss das doch. Und schmeiße Pinsel weg, weil ein halbes Kilo Farbe dran ist.
Kurze Zwischenbemerkung. Eigentlich sollte dieses Feature an einem Donnerstag geschrieben werden. Handy aus, Mails aus, einfach schreiben. Ganz im Fluss. Doch so richtig will sich das, was Georg Grön, Professor für Neuropsychologie am Universitätsklinikum Ulm als Flow bezeichnet, nicht einstellen. Zumindest jetzt noch nicht.
Was versteht man unter Flow? Ich glaube, das Wichtigste ist zu wissen, dass der Flow, und so war es ja im Grunde auch vom Urheber des Begriffs, Csikszentmihalyi Mihaly, gedacht, ein relatives Konstrukt ist. Der Flow existiert nicht absolut, sondern er existiert immer in Beziehung zu Bedingungen, die eher langweilig sind oder eher überfordernd sind. Also er nimmt sozusagen mittlere Zone ein. Deswegen sagt man eben auch, man ist in der Zone oder I'm in the zone.
Man geht einer Tätigkeit nach, die weder zu schwierig noch zu leicht ist. Und in diesem Bereich einer herausfordernden, aber zu bewältigenden Aufgabe, die man intrinsisch motiviert, also nicht für eine externe Belohnung macht, in solch einer Aufgabe sei es möglich, Flow zu erleben, im Fluss zu sein, so der Psychologieprofessor.
Ein wichtiger Punkt ist, dass man sehr konzentriert, aber gewissermaßen mühelos eine bestimmte Tätigkeit macht, eine bestimmte Aufgabe erleben. Dass sie das Gefühl haben, dass sie Herr der Sache sind, dass sie eine große Kontrolle ausüben können. Und ein wesentliches Kennzeichen ist im Grunde auch die Abwesenheit von selbstreflexiven Gedanken. Also von Gedanken, die sich um sie selbst drehen, die wir häufig haben, wenn wir uns nicht beschäftigen. Dann überlegen wir uns, was machen wir heute oder wie geht's mir? Oder man ist nach innen gewendet, hat eine nach innen gewendete Aufmerksamkeit auf seine Körperprozesse, auf seine Befindlichkeit.
Ich würde jetzt hier hochrennen.
Cindy Schott ist inzwischen am Westpark angekommen. Sie will die Kammstrecke entlang, auf einem kleinen Pfad über Baumwurzeln. Äste und Büsche versperren ihr mancherorts den Weg.
Jetzt komme ich runter. Ich habe gute Gedanken. Ich kann Zeit und Raum vergessen.
Die Hobbyläuferin sagt, gerade die Konzentration auf den Weg, die Konzentration darauf, nicht zu stolpern, führt dazu, dass sie abschalten kann. Und irgendwann gar nichts mehr denkt.
Und das sind halt die Momente, wo du für nichts anderes Gedanken hast, weil du dich einfach auf deinen Lauf konzentrierst. Und dadurch gerätst du halt in den Flow und wieder in den Moment. Du verlierst dieses Zeit- und Raumgefühl.
Ein Gefühl, das nicht nur gefühlt ist, sondern sich tatsächlich auch wissenschaftlich messen lässt mittels bildgebender Verfahren. Der Ulmer Neuropsychologe Georg Grön ließ Versuchspersonen im MRT Rechenaufgaben lösen, die nicht zu leicht und nicht zu schwer waren. Dabei zeigten sich stabil zwei Effekte im Gehirn.
Die geringere Aktivität in Abschnitten des sogenannten medialen präfrontalen Kortex, das ist im Grunde eine Struktur, die liegt direkt hinter ihrer Stirn und die ist in dieser Flow-Bedingung weniger aktiviert. Und eine zweite Struktur, die sich wiederholt immer wieder gezeigt hat, ist eine verminderte Aktivierung der Amygdala, des Mandelkerns.
Also des Bereichs im Gehirn, der für Gefühle zuständig ist. Der präfrontale Kortex dagegen ist für die Handlungssteuerung und die Handlungskontrolle zuständig.
Wenn Sie tagträumen oder über sich selber nachdenken, dann ist er normalerweise sehr aktiv. Ja? Und im Falle von Flow ist er eben reduziert aktiv. Und eben auch die Amygdala, die reduziert aktiv ist, weil sie einfach diese emotionale Erregung begleitend nicht haben.
Nicht mehr denken, sich komplett verlieren, diesen Zustand kennt auch Dirk Schöttle. Der 47-Jährige spielt in seiner Freizeit leidenschaftlich gern Klavier. Manchmal komponiert er auch selbst Musik.
Also wenn ich mich vors Klavier setze, und einfach losspielen und dann, also wenn du da in den Flow kommst, das ist eigentlich der geilste von allen, weil der Flow fühlt sich einfach super an, weil es halt, wie gesagt, dann relativ, also es flutscht ja irgendwie total, es fühlt sich total leicht an, auch so Sachen, die normalerweise vielleicht gar nicht so gut gehen, gehen dann einfach, oder sie gehen nicht, aber es ist dir dann auch irgendwie wurscht.
Nicht zu schwer und nicht zu leicht. Die Amygdala ist nicht so aktiv wie sonst. Auch die Handlungssteuerung, die Selbstreflexion sind nicht so aktiv wie in anderen Situationen. Dirk Schöttle findet sich dann an seinen Tasten wieder in einem Bereich, den die Psychologie mit in der Zone sein beschreibt. Flow-Erlebnisse kennt der Programmierer aber auch aus seinem Berufsalltag.
Beim Programmieren ist es wirklich total einfach, in den Flow zu kommen, weil du bist ja eh die ganze Zeit irgendwie so fokussiert. Und wenn du dann gerade noch so ein schwieriges Problem hast, oder was heißt schwieriges Problem, es war jetzt nicht schwierig, sondern heute war es eher eigentlich so Fleißarbeit. Ich musste halt immer dieselbe Sache an ganz vielen Stellen machen und plötzlich flutscht es dann einfach, dann rutscht es einfach durch.
Die Arbeit fühle sich dann nicht mehr schwer an, sondern gehe ihm mühelos von der Hand. Ein Zustand, der für Unternehmen durchaus attraktiv erscheint, wie Professor Georg Grün feststellt. Seiner Meinung nach wurde das psychologische Konzept des Flow, das in den 70er Jahren erstmals so bezeichnet wurde, auch deshalb im vergangenen Jahrzehnt wiederentdeckt.
Wir sind immer daran bestrebt, Arbeitsweltbedingungen sozusagen besser zu machen, auf Seiten der Arbeitnehmer. Und die Arbeitgeber sind immer interessiert, natürlich möglichst produktive, gesunde und glückliche Arbeitnehmer zu haben. Daran ist überhaupt nichts zu bemängeln. Das will ich auch gar nicht bespötteln. Aber aus dieser Ecke gewissermaßen, das war ein starker Motivator. Also man spricht ja heute so gern von Coaching und Selbstoptimierung und so diesen ganzen Konstrukten, in der dann bestimmte Leute dieses Flow-Konstrukt wieder entdeckt haben und gesehen haben, dass man es instrumentell zu einer Verbesserung einsetzen kann.
Nach dem Motto, Arbeitnehmer, die im Flow sind, arbeiten produktiver, sind zufriedener und damit auch gesünder. Also müssen Firmen entsprechende Arbeitsbedingungen schaffen, die das ermöglichen. Allerdings, ganz so einfach lässt sich Flow nach den Worten des Neuropsychologen nicht herstellen. Allein schon, weil ja eine Grundbedingung des Flows sei, dass selbstreflexive Gedanken ausgeschaltet sind. Sobald man also jemand fragt, ob er im Flow ist, ist der Flow schon passé. Insofern lässt sich auch nur schwer herausfinden, welche Bedingungen beim Einzelnen das Erleben von Flow begünstigen.
Die Anwendbarkeit, ich will jetzt das nicht despektierlich sagen, aber die Instrumentalisierung dieses neurobiologischen Prinzips intrinsischer Motivation, die wir als Flow oder Flow-Erleben beschreiben, zu verwenden, um bestimmte Arbeitsumgebungen zu verändern, ist ein gutes Ansinnen, aber nicht so leicht zu realisieren, wie man sich vielleicht initial gedacht hat.
Denn ob jemand in der Arbeit, bei einem Hobby oder bei den Hausaufgaben leichter oder schwerer in den Flow kommt, hängt nicht nur von Umgebungsfaktoren ab. Etwa davon, wie oft er oder sie beispielsweise von Kollegen, Geschwistern oder dem eigenen Smartphone unterbrochen wird. Vielmehr gäbe es, so der Neuropsychologe, auch Persönlichkeitsunterschiede. Etwa eine sogenannte autotelische Persönlichkeit. Etwa, dass man Aufgaben nicht extrinsisch motiviert macht, also nicht um gelobt zu werden, um Geld oder eine anderweitige Belohnung zu bekommen, sondern einfach um der Sache willen.
Da scheint es sozusagen interindividuell, in der Person liegend, Unterschiede zu geben, denn es gibt Leute, die sind im Grunde nur an extrinsischer, also die können der Situation nichts abgewinnen. Ja? Die sagen dann einfach, warum soll ich jetzt das machen? Um ihrer selbst willen. Ich habe ja nichts davon. Ja? Ich will Geld verdienen, ich will heute Abend was Gutes zu essen kaufen können. Die leben eher so in einer Welt der extrinsischen Belohnung. Die können solchen Situationen von Autotelie im Grunde nichts abgewinnen.
Möglicherweise, weil ihnen in ihrer Lerngeschichte eine wesentliche Erfahrung fehle. Etwa das, was Kinder beim Spielen erleben. Sich komplett zu verlieren. Möglicherweise liege es aber auch einfach an ihrer Persönlichkeitsstruktur, dass sie sich schwerer tun, sich in den Fluss zu begeben, mit einer Sache zu fließen. Denn so viel kann Georg Grün aus seinen Untersuchungen bestätigen: Menschen mit einer Neigung zum Grübeln, auch Menschen mit Depressionen, würden sich schwerer tun, Flow zu erleben. Eben weil sie oft in Grübelschleifen oder selbst abwertenden Gedanken gefangen seien, also die Bereiche im Frontalhirn stark aktiv sind.
Es ist schwieriger im Vergleich zu unseren normalen, gesunden Studienteilnehmern, die Patienten über die erste Hürde zu heben. Ja, aber wenn es gelingt, dann sind die durchaus in der Lage, auch Flow zu erleben. Nicht in dem Ausmaß jetzt wie unsere gesunden Studienteilnehmer, aber es ist so. Und sie sagen dann auch, dass vorübergehend das Grübeln weniger war.
Flow lässt sich also erleben, auch von Menschen, die das vielleicht zunächst für sich verneint hätten. Zurück im Atelier bei Milan Mihailovic. Der 70-Jährige lebt inzwischen sehr gut von seiner Malerei. Er bringt die großformatigen Ergebnisse seines nächtlichen Flow-Erlebens hochdotiert an Kunstsammelnde. Das aber war nicht immer so. Als er in den 70er Jahren nach München kam, verdingte er sich zunächst als Krankenpfleger. Ende der 80er Jahre dann studierte er Kunsttherapie und arbeitete fortan im Klinikum Harlaching mit Patientinnen mit Borderline, mit Essstörungen oder Depressionen.
Wenn ich jetzt gegenüber einen depressiven Patienten saß, dann er ist ja depressiv und ich kann machen, was ich will. Er sagt, ja, nee.
So jemanden könne man nicht direkt mit Pinsel oder Stift dazu bringen, mal loszulassen, durchzuatmen, in einen Flow-Zustand bringen, so die Erfahrung von Milan Mihailovic. Er versuchte sich zunächst mit Worten den Patientinnen und Patienten zu nähern, beispielsweise mit der Frage, gab es mal eine Zeit, in der Sie sich nicht so gefühlt haben wie jetzt? Die meisten Patienten hätten das bejaht. Er malte dann mit ihnen zunächst Bilder im Kopf.
Ich habe dann versucht, diese Ressource bildnerisch zu nutzen. Ich habe mit der Patienten erstmal lange geredet. Ich habe gesagt, was ist denn das, diese Depression? Wie hat sie eine Gestalt? Könnte man ja eine Gestalt geben? Was meinen Sie? Und dann entwickeln wir ja zusammen verbal ein Bild. Meistens fängt der Patient spontan an zu malen oder ich schiebe ihm nur ein Blatt Papier.
Viele seiner Patienten und Patientinnen, die zuvor Hemmungen gehabt hätten, seien nach anfänglichem Zögern doch ins Tun gekommen. Manche aber musste er eher ein wenig vor ihrer eigenen Spontanität schützen. So hätten viele seiner Borderline-Patientinnen kein Problem gehabt, sich im Machen zu verlieren, in den Flow zu kommen.
Vor allem beim Borderline-Patienten habe ich gemerkt, diese Impulsivität und diese Kreativität, ich habe die manchmal richtig bewundert. Ich als Künstler habe bewundert, wie sie mit Farbe umgehen, wie schnell, wie ehrlich. Aber dann beginnen sie an alles zu zerstören.
Eine Zerstörungswut, die Teil der Persönlichkeitsstörung ist und die sich in der Kunsttherapie zeigte.
Und meine therapeutische Intervention war nicht mehr verbal, sondern war schon fast körperlich, indem ich zum Patienten gesagt habe, stopp. Jetzt schauen wir uns erstmal das, was bis jetzt entstanden ist. Okay? Ich wollte diesen Zerstörungsprozess unterbrechen.
Die Patientinnen aus ihrem Flow der Zerstörung reißen. Einfach, indem er sie unterbrach. Milan Mihailovic tat in der Kunsttherapie das, was in der Firma beim konzentrierten Arbeiten, in der Schule beim Lernen, im Kindergarten beim Spielen, zu Hause beim Lesen, Geschwister, Nachbarn, Telefone, Mailprogramme, Handybenachrichtigungen, Kollegen, Lehrerinnen, Mitschüler, Erzieher übernehmen. Sie stören und unterbrechen den Fluss des Tuns. Stören das Sich-Verlieren im Machen. Kurze Zwischenbemerkung. Diese Sendung hätte eigentlich an einem Donnerstag geschrieben werden sollen. Inzwischen ist es Montagabend. Nicht zuletzt deshalb. Eine Geräuschkulisse also, von der Christoph Simbeck in seinen Elternkursen dringend abrät. Der Sozialpädagoge arbeitet in Rosenheim bei der Suchtberatungsstelle Neon. In seinen Suchtpräventionskursen geht es nicht nur um Substanzen, sondern auch um Computerspiele, Medienkonsum und Smartphone-Nutzung.
Die Empfehlung ist jetzt ganz klar, dass man gerade wenn Kinder in diesem Lernprozess sind oder Hausaufgaben machen oder was lernen müssen, dass man diese Medien wirklich auf Zeiten tut, so nenne ich es jetzt einmal, und auch wirklich gar nicht mal im Raum anwesend hat.
Denn jedes Vibrieren oder Piepsen sei ein Störmoment und unterbreche den Flow, in dem man tatsächlich auch bei Hausaufgaben geraten kann.
Und das Spannende daran ist, immer wenn ich aus dem Flow rausgerissen werde, muss ich natürlich wieder neu starten. Das kann natürlich sein, dass ich da dann schneller wieder reinkomme, aber letztendlich, ich muss immer wieder an diesen Punkt kommen und das dauert ja so, ich glaube, das ist ein bisschen abhängig auch, ob das intrinsisch motiviert ist, dass man sagt, man macht die Sache gern, die man gerade macht, oder extrinsisch motiviert im Sinne von, ich muss das halt jetzt machen, weil es jemand anders will. der Lehrer, die Mama, der Papa, dann tut man sich da ein bisschen schwerer reinzukommen.
Besonders, wenn es sich um eine Aufgabe handelt, die nicht besonders flow-verdächtig ist, weil das Ziel nicht selbst gesteckt ist, weil sie vielleicht eher einfach und langweilig oder eher schwierig ist und viel Anstrengung braucht. Hier lässt man sich leicht und gerne ablenken. Ganz anders sieht es dagegen beim Computerspielen aus. Als Gamer würde sich der Programmierer Dirk Schöttle nicht bezeichnen. Dazu spiele er mittlerweile zu selten. Und trotzdem kennt er diesen Sog. Besonders bei Action-Ballerspielen wie Cyberpunk.
Kann man da so ein bisschen nach vorne scrollen, so ein bisschen gucken, im Fernglas, wo die nächsten Feinde sind.
Der 47-Jährige kommentiert sein Spiel. Noch. Keine 2 Minuten später ist er komplett eingetaucht ins Spiel. Quasi absorbiert.
Das war quasi. Es ist im Grunde genommen, rennst du rum und ballerst auch wahnsinnig viel durch die Gegend. Und es hat aber schon auch von der Atmosphäre her, ist es schon auch ziemlich dicht. Also da würde ich sagen, bin ich auch schon in den ein oder anderen Flow gerutscht. Einfach morgens anfangen und dann irgendwann ist es echt spät.
So spät, dass er beispielsweise auch schon mal vergessen hat zu essen. Oder abends feststellt, dass er das Tageslicht noch gar nicht gesehen hat und es schon wieder dunkel wird. Christoph Simbeck von der Rosenheimer Suchtberatungsstelle Neon hält diese Art Flow nicht per se für verwerflich. Zumindest solange nicht die Kriterien einer Sucht gegeben seien.
Also ich tue mich ein bisschen schwer, da über die Gefahren zu sprechen. Also ja, es besteht natürlich Potenzial und natürlich hat es auch mit diesem Flow zu tun.
Eben dieses Eintauchen in ein Spiel, sich komplett zu vergessen und darüber in einen Sog zu geraten, aus dem man vielleicht allein nicht mehr herauskommt, weil der Drang zu spielen zu groß wird, weil Arbeit, Schule, Freunde, Familie vernachlässigt werden, weil nur noch für den Sog im Spiel gelebt wird, den übrigens nicht nur Teenager, sondern auch Erwachsene altersunabhängig erleben können. Prinzipiell sei aber gegen einen Flow beim Computerspielen nichts einzuwenden, vor allem wenn das Spiel vielleicht sogar mit Freunden zusammengespielt werde, so der Suchtberater.
Und das ist natürlich erst einmal faszinierend, das ist dort spannend, aufregend, da passiert was, das ist fernab der Realität, da ist ja alles möglich letztendlich. Und das hat natürlich ein gewisses Potenzial, dass man sagt, das kann einen schon ganz schön mitreißen und beeindrucken und vor allem natürlich auch ein bisschen eine Zuflucht geben aus dem Alltag.
Eben einfach für eine gewisse Zeit das Frontalhirn ausschalten, abtauchen in einer fremden Welt, sich verlieren in einer Tätigkeit, im Spiel, im Tun, egal ob es ums Malen oder Laufen oder was anderes geht, einfach im Flow sein und raus aus dem Alltag. Und damit ist das Computerspiel vielleicht dem gar nicht so unähnlich, was Cindy Schott beim Laufen im Westpark sucht. Eine Auszeit vom Alltag, die allerdings irgendwann endet.
Und dann hast du ja auch irgendwann den Moment, wo du weißt, jetzt geht's zurück. Sobald du dann in den letzten Kilometer bist, hast du in deinem Kopf schon wieder, okay, welche Zeit ist es? Alles fertig machen, duschen, Kaffee trinken, frühstücken und dann auf zur Arbeit.